Wenn wir heute mal das Thema anschauen wollen, nur die Liebe zählt, ich weiß nicht, was du dann denkst, an irgendeine alte Fernsehsendung. Ich glaube, sowas gab es mal früher. Also ich habe es nicht gesehen, nicht, dass er da denkt, aber gehört hat man es halt, gell? Das muss man dazu sagen. Worum kann es dann gehen? Und ich fange mal an mit meinem Hemd. Also die meisten von euch haben sich auch ein bisschen schick gemacht. So, ne? Für einen Sonntag. Warum macht man das eigentlich? Ja, was sollen die anderen sagen? Ne? Mama und Papa haben gesagt, ich muss, mit den Schuhen gehe ich schon nicht zum Gottesdienst. Also wir haben auch 5 Kinder daheim. Und da muss man immer wieder mal gucken. Also eins von unseren Mädels, die liebt Gummistiefel über alles. Gell? Die ist jetzt, wird jetzt bald 8. Und die könnt ihr immer anziehen, egal wo, zur Schule und auch im Gottesdienst. Und manchmal, also wir haben 5 Kinder, da guckt man auf 4 und eins rutscht durch. Gell? Dann ist er tatsächlich auch schon mit Gummistiefeln im Gottesdienst. Das ist ja dann auch nicht schlimm, so ist es halt. Aber bei mir, ich muss da schon ein bisschen gucken. Und ziehe mein Hemd an, eine schicke Hose und all sowas wird ja ein bisschen erwartet. Was hat es jetzt mit Liebe zu tun? Ist da, also seit 5 Jahren sind wir in Itzehoe oben in der Gemeinde. Und wenn man dann so, also ist für mich ein Vorrecht, dass ich einfach für eine Gemeinde sorgen darf als Pastor, gar nicht so viel hin und her bin. Und man wächst dann zusammen und manchmal ist es auch ganz gemütlich. Und da kam mal ein Bruder zu mir, ein älterer, der sagte dann, sprach so in der dritten Person, weißt du, was ich neulich gesehen habe? Da hat einer auf der Kanzel gepredigt mit einem roten Kapuzenpulli. Und ich wusste, das war ich. Ja. Dachte, okay, da muss ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen und meinen Kleidungsstil überdenken. Also es war mittwochs, dachte ich, da geht's vielleicht, aber vielleicht auch mittwochs lieber nicht, zur Bibelstunde. Und dann kam meine andere Schwester auf mich zu, sonntags, da hatte ich dann echt also mich schick gemacht, so wie ich dachte, das muss mal sein. Stefan, heute siehst du mal richtig aus wie ein Pastor. Dachte ich, okay, also da steckt ja immer eine Botschaft drin, ne? Wenn man das so hört, dachte ich, alles klar. Ich lerne so langsam ein bisschen zu gucken, wie die Leute denken, was ihnen wichtig ist. Und gerade am Anfang waren in Itzehoe ja noch viele auch ältere Geschwister da, denen sowas vielleicht wichtiger ist. Den Jüngeren und Familien, die jetzt da sind, ich glaube, vielleicht gucken die gar nicht so sehr da drauf. Aber denen war das wirklich wichtig. Und jetzt könnte man natürlich sagen, der Stefan, der zieht sich ein Hemd an und vielleicht manchmal auch einen Schlips, damit er den Leuten gefällt. Vielleicht auch, damit sie ihn besser respektieren. Aber ihr wisst das nicht, warum ich das mache. Keiner von euch kann mir ins Herz schauen, warum ich mich jetzt so anziehe. Ich kann es euch verraten. Also ich mach's, weil ich den Geschwistern dienen möchte. Also wenn ein roter Pulli denen im Weg steht, um das Wort Gottes zu hören, dann lasse ich den zu Hause. Wenn denen ein Hemd hilft, sich da vorne nicht ablenken zu lassen, dann ziehe ich das an, weil ich aus Liebe dienen möchte. Und so sind wir in einer Herausforderung. Wir werden gleich den Texten alles mal anschauen, dass es bei der Liebe viel mehr um Logik geht, zumindest heute. Bei anderen Themen vielleicht auch mal dann auch um Gefühle und alles Mögliche. Aber ich nehme euch mit in den Text aus 1. Korinther 13, wo Paulus über die Logik der Liebe spricht. Also wie denke ich? Und was ist daran eigentlich so wichtig und bedeutend? Und ich sage es aber gleich am Anfang, wenn es um Liebe geht, das ist etwas, was innen drin stattfindet. Da kann jeder nur sich selbst prüfen. So wie ihr nicht wisst, warum ich ein Hemd anziehe, so weiß keiner von euch, was eigentlich in dem Herzen von dem anderen los ist. Ja, ich versuche lauter zu sprechen, vielleicht drehe ich es ein bisschen her zu mir. So, ja. Da wollen wir auch gucken. Also da danken wir auch der Technik, die dient ja auch, indem sie das laut und verständlich machen. Also wir können nicht gucken, warum macht der andere was? Was bewegt ihn in seinem Herzen? Sondern ich kann immer nur nach mir selber schauen und mich prüfen. Was ist eigentlich meine Motivation in dem, was ich tue und für wen ich das mache? Die Jahreslosung, ich denke, die ist bekannt. Aus dem 1. Korinther 16, 14. Alles, was er tut, das geschehe in Liebe. Aber das ist ja nur ein Fazit am Ende des Briefes. Da kommt ein Schlagsatz im Kapitel 16 nach dem anderen. da fasst Paulus den ersten Korintherbrief nochmal zusammen, immer mit einem Satz. Und dieser Schlagsatz, alles was er tut, geschehe in Liebe, der bezieht sich ja eigentlich aufs Kapitel 13, wo er über die Liebe spricht. Und den Anfang von diesem Kapitel, den wollen wir uns heute einmal anschauen und gucken, was Liebe eigentlich mit Logik zu tun hat und warum sie so wichtig ist für uns. Wenn du die Bibel hast, dann lade ich dich ein, schlag mal mit auf den ersten Korintherbrief und wir lesen nur die ersten drei Verse aus dem Kapitel 13. Oder na, ich lese mal die ersten sieben, aber wir reden nachher nur über die ersten drei. Die anderen sind so schön, das lohnt sich vorzulesen. Wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Eine schöne Beschreibung der Liebe, die wir hier finden. Und ich will mal schauen, euch die Illusion nehmen, warum das Ganze nichts mit dem Hochzeitstext zu tun hat. Also wisst ihr, als meine Frau und ich, die Anna, als wir geheiratet haben, da hat der Prediger auch über diesen Text gesprochen, obwohl wir ihm einen anderen gegeben haben. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Naja, also wir mussten das dann auch in Liebe irgendwie annehmen, aber geärgert hat es mich in dem Moment eigentlich schon, wie ich so da saß und er sagte, ja, das ist der Trautext, aber ich spreche. Sag ich, du meine Güte, sowas wünscht man sich ja nicht. Also er hat daraus einen Hochzeitstext gemacht, aber der Kontext, wo steht das eigentlich, dieses Thema der Liebe? Das ist mir wichtig zu erklären. Warum spricht Paulus hier an dieser Stelle über das Thema, wenn er es zur Ehe genannt hätte? Darüber spricht er in Kapitel 7. Da ist alles über die Ehe geschrieben, auch Ehelosigkeit, Single sein und sowas. Das steht dort in dem Zusammenhang, dann hätte er es dahin schieben müssen. Aber er schiebt dieses Kapitel zwischen 12 und 14, zwei ganz praktische Kapitel über das Gemeindeleben. Es geht darum, dass man ein Leib ist, viele Glieder, unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten, Geistesgaben. Das ist das Thema von 12 und 14 und zwischenrein kommt die Liebe. Das heißt, das Thema der Liebe ist ein Thema für die Gemeinde, für die Ehe natürlich auch. Also ist ja nicht falsch, wenn man das da hinnimmt, aber im Kontext gesehen und gedacht ist es hier für uns. Für das Miteinander, da braucht es Liebe, damit das Ganze funktioniert. Ohne Liebe wäre auch hier alles nichts. Kurz zum Kontext noch, also Paulus spricht ja über die Geistesgaben, hatte ich ja schon mal vor einer Weile auch hier was dazu gesagt. Was ist das eigentlich, eine Geistesgabe? Etwas nicht natürlich, rein menschliches, das wir durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen, nicht damit wir mehr können als die anderen, sondern eine Geistesgabe ist immer zum Dienen, zum Nutzen, genau, für die Gemeinde, für andere ist es da. Also wir kriegen was, das wir verschenken müssen, nicht zum Selbstbehalten. Und das ist eine Geistesgabe, und da sind die Korinther eben schlecht mit umgegangen. Denn die haben diese Gabe und Fähigkeiten, die Gott ihnen gegeben hat, und die kriegen wir umsonst, ohne Bedingung oder irgendwas. Ja, nur wenn, dann kriegst du das. Nee, Gott gibt es uns in unsere Verantwortung. Wir sollen in Liebe damit umgehen, können sie aber ganz genauso gut auch nehmen, um uns selber aufzublasen. Und das haben die Korinther eben gemacht. Ob das die Gabe der Sprachenrede oder was auch immer war, der Erkenntnis, sagt, Mensch, jetzt schaut man mich an. Also was ich kann, Gott hat mir diese Gabe gegeben und dir nicht. Also da stehe ich doch ein bisschen besser da. Und in diese Problematik spricht Paulus rein und sagt, Leute, strebt nach diesen Gaben, aber ich zeige euch einen besseren Weg. Kapitel 13, den Weg der Liebe. Um die Situation ein bisschen zu beschreiben, habe ich euch ein Zitat von William MacDonald mitgebracht. Und er nennt diese Spannung, die er hier hat in dem Kapitel, oder die es hier hat, er nennt diese Leute, die die Geistesgaben überbetont haben, Charismatiker. Aber das sind nicht die, also die Gemeinderichtung, die es heute auch gibt, sondern speziell Leute, die dieses Charisma, also Gnadengabe, heißt Charisma im Griechischen, und daher wird es abgeleitet, die diese Gnadengaben überbewertet haben und um sich selber darzustellen im Vergleich zu den anderen. Also vertauscht das nicht mit dem heute. Und er schreibt, die Charismatiker in Anführungsstrichen hatten ihre Gabe zur Selbstdarstellung, Selbsterbauung, Selbstbefriedigung missbraucht und damit nicht mehr in Liebe gehandelt. Sie gefielen sich darin, dass sie öffentlich in einer Sprache reden konnten, die sie nicht gelernt hatten. Und es war für andere wirklich hart, dazusitzen und unverständlich im Gerede zuhören zu müssen. Wenn es da nicht ausgelegt wurde, dann sitzt die Gemeinde da, versteht nichts. Sagt er, ja, und vielleicht hatten die Nicht-Charismatiker, also die anderen, die jetzt nicht so toll begabt waren oder diese Gabe nicht hatten, überempfindlich und ebenso lieblos reagiert. Sie könnten sogar so weit gegangen sein, dass sie sagten, alle Sprachenrede sei vom Teufel. Sie hatten mit ihren Worten in griechischer, also in ihrer einheimischen Sprache, aber Schlimmeres angerichtet als die unverständlichen Worte der Charismatiker. Ihre Lieblosigkeit war möglicherweise schlimmer als der Missbrauch der Sprachengabe an sich. Soweit MacDonald. Also er schreibt, hier ist eine Spannung, Paulus legt das Thema Liebe mitten in eine Wunde der Gemeinde in Korinth. Die stehen gespannt da und Paulus sagt, die Lösung Gottes für euch ist nicht, ja, ihr müsst euch spalten. Die, die so denken, gehen dahin und die anderen gehen dahin. Sondern die Lösung Gottes ist Liebe. Das ist das, was wir brauchen, dass wir das zusammenhalten. Ein Pfarrer, der sagte mir das mal, sagte, ja, also die Freikirchen, das ist unglaublich, da ist so wenig Zusammenhalt, sobald einer anders denkt, dann spalten die sich. Sag ich, ja, also ein bisschen Recht hat er vielleicht schon, gell? Dass wir da schnell dabei sind. Und Paulus geht hier auf das ein, sagt, Leute, wenn Spannungen da sind, dann braucht es Liebe. Dass wir aufeinander zugehen in Selbstlosigkeit, nicht Liebe im schönen Gefühl, sondern, da gucken wir gleich, was damit eigentlich alles gemeint und gesagt ist. Er sagt ja hier, Ende Vers oder Kapitel 12, dass wir nach den Gaben streben sollen, aber der vortrefflichere Weg, der bessere, das ist die Liebe. Und vielleicht stehst du in Spannungen, vielleicht hier in der Gemeinde. Also Thema Musik ist nicht nur ein Itzehoe Spannungsthema. Das ist in jeder Gemeinde. Vielleicht extra, damit man Liebe üben muss. Aber vielleicht auch in deiner Familie oder auf deinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, irgendwo, wo Spannungen sind und wo man am liebsten einfach einen Cut machen will, damit die Spannung aufhört. Aber die Bibel sagt, nein, darum geht es nicht, Spannungen mit der Schere zu lösen, irgendwas abzuschneiden, sondern es mit der Liebe auszuhalten und festzuhalten. Und diese Liebe, das ist eben, wir haben es vorhin gelesen, die Verse, diese selbstlose Liebe, die Jesus ist. Ich habe bei Geisers jetzt übernachtet, beim Philemon, und da war ich gerade in seinem Büro noch heute Morgen, und da ist mir das aufgefallen, da steht so ein kleines Herz als Vase oder irgendwas, da steht drauf Agabe, das ist das griechische Wort für diese selbstlose Liebe, Agabe ist gleich Jesus. Da dachte ich, oh, das ist schön. Das ist wirklich gut zusammengefasst. Was ist das eigentlich für eine Liebe? Diese Liebe ist Jesus. Er ist es, der wirklich selbstlos andere sucht und liebt. Und wie kann das aussehen? Weiß nicht, wenn dir mal einer querkommt, so, gell? Oder eine anklagende Sache hat, konfrontiert dich mit irgendwas, wo du denkst, oh, das ist jetzt genau das Spannungsthema, ob es auf der Arbeit ist oder hier in der Gemeinde. Was machen wir dann? Kramen wir dann im Waffenschrank der Erfahrung, um irgendwas zu finden, mit dem ich zurückschlagen kann? Und leg mir schon mal meine Armada parat? Oder will ich vielleicht doch lieber lieben, verstehen und lade ihn ein auf einen Spaziergang? Sag du, komm, das können wir jetzt gar nicht so schnell klären, lösen. Lass uns eine Runde drehen. Das ist manchmal ganz gut bei einem spannungsreichen Thema, wenn man sich nicht gegenüber sitzt. Und dann so konfrontiert, einer den anderen dann traktiert und jeder in seinem Waffenschränkle hinten sucht, sondern dass man einfach mal miteinander in die gleiche Richtung läuft und da Gedanken austauscht, darüber reden kann und danach sucht, wie kann ich in der Situation Liebe leben. Und Liebe ist manchmal auch eine Ermahnung. Liebe ist manchmal auch eine Grenze setzen. Aber was kommt eben von innen raus? Was treibt mich dazu, das zu setzen, diese Grenze zu setzen, damit ich endlich meine Ruhe habe und der mich nicht mehr stört? Oder weil ich ihm dienen möchte und ihm helfen möchte? Das kann kein anderer für dich beantworten, sondern da sind wir selber herausgefordert. Paulus, deswegen ist er hier an der Stelle auch nicht mit dem Zeigefinger unterwegs, sondern wenn wir uns jetzt die einzelnen Verse mal anschauen und zum Inhalt kommen von diesen drei Versen. Er nimmt sich selbst als Beispiel. Guckt mal rein im Text. Was sagt er? Wenn ihr in Sprachen der Menschen redet? Nee, was steht da? Genau, wenn ich. Wisst ihr, wie schnell sind wir dabei, den anderen anzuprangern? Der Zeigefinger ist immer du. Da sehe ich den Fehler bei dem anderen. Und Paulus nimmt sich selbst als Beispiel und sagt, wenn ich alle Gaben hätte, wenn ich alles könnte. Er stellt nicht die Korinther schlecht dar, sondern geht hier mit seinem eigenen Beispiel oder nimmt sich selbst als Beispiel, um keinen anderen bloßzustellen. Und das ist auch ein Hinweis, dass wir uns da an der Stelle bloß selber herausfordern, prüfen können. Ja, die Liebe, wenn wir jetzt vom Kontext den mal stehen lassen und sagen, jetzt wissen wir, es ist ein Gemeindethema. Und was heißt das jetzt aber für uns im Einzelnen? Die Liebe ist nicht alles. Die Gaben sind auch wichtig zum Dienen. Aber ohne Liebe ist alles nichts. Die Amerikaner, wenn die Kaffee trinken, die trinken den nie einfach so. Ich war mit meiner Frau mal in Texas, einen Freund besuchen, der da studiert hat. Und dann waren wir da an der Uni von den Südbaptisten. Und ich wollte aber einen Kaffee bestellen, gell? Und dann fragt er mich, mit was für einem Flavor ich das denn will, mit was für einem Geschmäckle da drin. Und dann sage ich, hey, ich will Kaffee mit ohne nichts, also bloß so. Sagt er, nee, also ja, wenigstens einen Geschmack. Ich kann es ja auch mischen, auch drei verschiedene. Erdnuss, Wacholder und was da, also was die da alles reinmachen, gell? Keine Ahnung. Und sag ich, nur das. Sagt, das gab's da nicht, gell? Der hat seine Kollegen gerufen, sagt, hey, da ist einer, der will einen Kaffee einfach mit ohne nichts. Das war für den unvorstellbar. Da muss was rein. Und ich sag mal, so ist es bei uns auch. Egal, was wir machen, da muss Liebe rein. Sonst bringt der ganze Kaffee nichts. Also ich trinke lieber, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel in der Richtung, gell? Weil ich den lieber schwarz mag. Aber die Amis, die wollen den immer mit Geschmack. Und das ist die Liebe. Also der Geschmack in all dem, was wir tun, die muss dabei sein. Das zählt. Hier in den Versen, die ersten drei, Paulus hat immer den gleichen Aufbau. Und wir sehen es gleich, wenn wir die Verse im Einzelnen anschauen. Die habe ich mitgebracht. Dann sehen wir die Aufteilung davon. Es geht immer erst um das Charisma. Das heißt, die Gnadengabe Gottes, die jemand bekommen hat. Und dann geht es als zweites um die Option, wenn dieses Charisma ohne Liebe angewendet wird, Und als drittes kommt Gottes Urteil. Nicht das, was wir Menschen denken. Wir würden denken, oh, großartig. Und Gott urteilt ganz anders drüber. Und das ist wichtig für uns, das wollen wir uns auch merken. Immer wieder die Gegenüberstellung, was ist eigentlich die menschliche Weisheit, mit der wir Dinge bewerten? Und was ist Gottes Sicht? Wie bewertet er die Dinge, die wir da sehen? Schauen wir mal den ersten Vers an. Ich lese noch einmal, ich habe hier eine einfachere Übersetzung genommen. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Kennt ihr Topfschlagen noch? Vom Kindergeburtstag? Das ist ja kein schönes Geräusch, ne? Deng, deng, deng. Also im Vergleich zu irgendwelchen schönen Instrumenten, wo es einen ordentlichen Klang hat. Und Paulus sagt, das ist das hier. Also es geht hier ja um eine Gabe, die man hören kann. In Engelszungen sprechen, also mit der Sprache. Was Schönes, was richtig Tolles. Also wenn jemand das kann, wirklich eine tolle Sprache hat oder eine Sprache, die man vielleicht nicht versteht oder mit Engelszungen oder wie man das dann eben sagen würde, und er hat keine Liebe, dann klingt es nach Topfschlagen. In Gottes Ohren. In unseren Ohren klingt es immer noch super. Wie ist es mit dem Reden in der Gemeinde, hier vorne oder auch woanders? Da sagt der eine, der kann so ein schönes Kanne an Nähe sprechen. Das muss ja ein total geistlicher Mensch sein. Wenn ich dem bloß reden höre, da wird nur vom Gnadenton und der Dankbarkeit und alles mögliche Gnadenton gesprochen. Also ich kenne Leute, da kann ich hier nicht mit reden, weil das ein Berg an Kananäisch ist, sage ich mal, bis es mal zum Punkt kommt. Ich denke, du meine Güte, also wenn da so viel Liebe drin ist, wie schöne Worte, dann muss es großartig sein. Und da hat man andere, die sprechen halt, wie in der Schnabel gewachsen ist. Wir hatten mal einen, der hat bei uns in Itzehoe die Gottesdienstleitung gemacht. Und der hat sich dann bedankt für die tolle Mucke. Da sagt er, oh, lieber Bruder, weißt du denn nicht, wo du hier bist? Also der war doch nicht ganz so lange in der Gemeinde und ist auch nicht, muss man mal sagen, jetzt mit dem Kananäisch so. Ja. Und da dachte ich, ja, muss man das denn sagen? Vielleicht auch nicht. Manche waren total empört. Da habe ich gesagt, ja, also das war eigentlich schon alles gut. Vielleicht verkneift ihr das nächste Mal aus Liebe, nicht aus Menschenfurcht. Das ist natürlich auch die Sache. Wie bewerte ich das? Wie schaue ich da drauf? Aber was will ich damit sagen? Das Beste kann er ernähisch. Und die heiligsten Worte hier vorne, aus Gottes Sicht, sagt er, wenn es ohne Liebe gesprochen ist, klingt das nach Topfschlagen. Es ist nur ein Geräusch. Nichts, was gut oder wertvoll wäre. Da können wir lernen und aufpassen, dass ich andere nicht nach dem, was ich höre, beurteile. Vielleicht auch bei dem Thema Musik. Oh ja, das klingt total fromm. Wunderbar. Und ich kann es schön singen und alles machen. Aber was sagt Gott darüber, wenn es ohne Liebe ist? Dient es nicht der Gemeinschaft an sich? Also Gott hat hier einen anderen Maßstab. Er geht nicht darum, wer hat eine tolle Gabe, sondern vielmehr die Frage, aus welcher Motivation bringe ich sie ein? Gehen wir mal, jetzt habe ich euch das gar nicht gezeigt, die Aufteilung. Das wollte ich nochmal hier kurz machen. Bloß, dass ihr das seht in dem Text, nach vorne, das Blaue, das ist die Gnadengabe Gottes und dann auch Gottes Urteil dazu, wie er das sieht, wenn es ohne Liebe eingesetzt wird. Das heißt nicht, dass es immer so ist, wenn wir das machen, sondern nur diese Option mit der Liebe. Gehen wir zum nächsten Vers, Vers 2. Wenn ich, da seht ihr das wieder, gell? Nicht der Zeigefinger, er nimmt sich selber. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß geschenkt ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Wisst ihr, als Prediger, da will man ja schon Erkenntnis haben. Und ich erzähle euch mal ein Erlebnis da, also es war jetzt gar nicht so lange her, da war Klausurtagung und ich sollte die Andacht machen. Und nachher dann sagte einer der Brüder: Mensch, in welchem schlauen Buch hast du denn gelesen? Da dachte ich so: Oh, ja, das fühlt sich aber gut an. Es geht ja runter wie Öl, ne? Also wenn man da was sagt, die Leute denken: Oh, der hat aber ein Kenntnis. Das bringt nach dem, was Paulus hier sagt, das bringt ja alles nichts. Oder da haben wir Leute, also die haben einen Glauben, unverständlich. Wirklich, so eine Zuversicht und ein Wissen, ob Männer oder Frauen, wo man sagen kann, also wirklich, die kannst du fragen und die haben Weisheit. Wirklich herausragend. Und jetzt machen wir mal eine mathematische Gleichung. Also wenn wir das jetzt mal einfach nehmen, diese verschiedenen Punkte, die Paulus hier aufzählt, und ich zeige es euch nochmal hier im Blauen, ne? Das ist das, was er alles nennt, was an großartigen Gaben Gottes, nicht selbst gemacht, Gaben Gottes da sein kann im Leben von Menschen. Wenn wir sagen mal, tausendmal Weisheit. Also da hat einer echt volle Punktzahl mit, ne? Und dann auch noch in der Erkenntnis volle Punktzahl. Mal tausend alle Geheimnisse wissen. Mal, was kommt noch alles? Mal Glauben, den größten Glauben, den es überhaupt gibt. Auch mal tausend. Mal null Liebe. Was kommt raus? Null. Das ist die Art, wie Gott rechnet. Wenn es mal null Liebe ist, dann ist es null. Null und nix. So rechnet Gott. In menschlicher Weisheit würden wir immer noch denken, der muss ja mindestens Bibelschullehrer werden. Oder die irgendwie, die Frau als großartige Missionarin oder sonst irgendwo, könnte man sie einsetzen. Das sind die Dinge, wie wir denken. Aber Gott, er misst nach dem Maß der Liebe. Und sagt, wenn das nicht dabei ist, dann dient es nicht der Gemeinde. Da kannst du hier oben so viel haben, wie du willst. Wenn du es nicht zum Dienen tust, nicht zum Nutzen für andere, sondern nur, um selber gut dazustehen oder um die Zügel fest in der Hand zu halten, zum Kontrollieren, weil ich weiß es ja, und wehe, ihr bleibt nicht in meiner Spur, dann bringt das nichts. Ein hochbegabter junger Mann wurde mal als Missionar nach Afrika geschickt. Wirklich, also von diesen Punkten hier, die da aufgezählt sind, da hatte der wahrscheinlich an einigen Stellen Höchstpunktzahl. Und er ist dort in der Gemeinde und wird unerträglich. Denn so begabt wie er ist, so kritisch und grob ist er auch. Irgendwann ist die Gemeinde vor Ort in Afrika so weit, dass sie sagen zum Vorstand: Holt den zurück. Mit dem halten wir es nicht mehr aus. Und der Vorstand holt ihn zurück wieder nach Deutschland. Also es ist nicht hier in der GFC passiert, auch schon ein bisschen länger her. Und sie haben ihn hier und sie überlegen sich, wir wollen ihm eine zweite Chance geben. Sagen, wir schicken dich nochmal dahin mit einer Auflage. Für ein Jahr musst du jeden Tag 1. Korinther 13 lesen. Wie gesagt, nicht zum Heiraten, sondern um der Gemeinde zu dienen. Vielleicht auch ein Tipp für dich. Wenn du merkst, ich weiß nicht, ich habe die Gemeinde gar nicht so sehr lieb, mach das mal. Nimm dieses Kapitel und lies es immer wieder durch. Er musste das so machen, das war seine Hausaufgabe, die Weisheit von seinem Vorstand. Und es hat nicht lange gedauert, da hat diese Gemeinde ihn dort zum Bischof eingesetzt. Also ihm ein festes Amt gegeben, die nannten es damals so. Wir hätten wahrscheinlich, ich weiß nicht, Ältester gesagt oder wie auch immer, oder auch für mehrere Gemeinden. Und er war dort über 50 Jahre, also wirklich bis zum Lebensende, hat er dieser Gemeinde gedient und war beliebt bei allen. Warum? Weil er von seinem Denken und seiner Erkenntnis weggekommen ist und verstanden hat, ohne Liebe ist alles nichts. Ich kann noch so viel können und einbringen, aber wenn ich diese Menschen, wenn ich diese Gemeinde nicht liebe, dann ist das nichts wert. Jeder von euch, der hier einen Dienst hat in der Gemeinde, das ist großartig und wertvoll. Und da ist die Gemeinde dankbar dafür, dass man sich einbringt. Und ich möchte dich einfach schärfen an der Stelle. Prüf dich selber, es kann kein anderer machen. Machst du es, um zu dienen, um zu lieben? Wenn das so ist, dann mach weiter so. Wenn du es machst, irgendwie um deine Ruhe zu haben, dich abzugrenzen, zu kontrollieren oder was auch immer, dann lies dir dieses Kapitel immer wieder durch und bitte darum. Jesus, schenk mir deine Liebe. Wir werden es am Schluss noch anschauen, wie er ist, der uns diese Liebe schenkt. Der nächste Vers ist ein bisschen skurril, wo man sagen kann, was will der Paulus denn hier jetzt? Vers 3, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, kann man noch verstehen, so, danach ist man zwar selber arm, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Naja, wo gibt es denn sowas? Gibt es das heute noch? Letzten Dienstag, 27. Februar 2024, ist ein amerikanischer US-Soldat der Luftwaffe in Amerika an den Verbrennungen gestorben, weil er sich am Sonntag vorher, also genau vor einer Woche, selber angezündet hatte. Das ist eine Woche her. Er wollte damit gegen die amerikanische Position demonstrieren, mit der sie Israel unterstützt in dem Kampf gegen die Hamas. Also, das ist kein Thema, das weit weg ist, wo man denkt, was hat denn der Paulus für komische Ideen? Also, das passiert heute, dass Menschen meinen, sich selbst so aufzuopfern für irgendein Ideal oder sonst irgendetwas, das gibt es. Andere, die sich im Hungerstreik zu Tode hungern, und es könnte den Anschein haben, das ist echte Opferbereitschaft. Was steckt dahinter? Und Paulus sagt, Leute, selbst wenn er solche Sachen macht und es ist keine Liebe dabei, dann bringt es euch nichts. Keinen Wert in Gottes Augen. Da können die Menschen noch so begeistert davon sein, in Gottes Augen hat es keinen Wert. Da ist einer vielleicht so reich, dass er sagt, ja, die anderen geben alle ihren Zehnten. Ich behalte meinen Zehnten, weil ich von dem leben kann und ich gebe 90%. Oh, meine Güte. Da muss man denken, ja. Kann ein Charisma, eine Gnadengabe Gottes sein, dass Leute gebebereit sind, die kostet es nicht viel, zu spenden. Dir selber hängt es vielleicht schwer hinten im Geldbeutel, sagst, oh, jetzt muss ich wieder was abgeben. Ja, ich mach's aus Gehorsam. Und anderen fällt es leicht. Aber wenn auch dieses leichte Geben ohne Liebe ist, nicht zum Dienst der Gemeinde, sondern so, wir hatten mal einen, da war ich noch in Reutlingen in der Gemeinde, da sagte was, ich gebe doch nicht mein Geld an die Gemeinde, damit die Technikzeug kaufen. Sag ich, ja, hast du es jetzt dem Herrn gegeben? Oder wem gibst du es? Darf man nur das und das damit machen? Also es ist schwierig. Wie viel Liebe steckt denn da drin? Wenn ich das kontrollieren will, also mit meinem Geld an den Zügeln ziehe, wo es hingehen soll. Und Paulus deckt hier eins nach dem anderen auf und sagt, selbst wenn einer in die Mission geht, in ein Land, wo er vielleicht sterben kann dafür, weil Christen verfolgt werden, da denken wir, ach du meine Güte, ein riesiger Abschlussgottesdienst. Der gute Mann oder die gute Frau, die reißt quasi schon mit dem Sarg aus. Denken, Hammer, sowas gab es wirklich in der Christenheit. Die Herrnhuter Brüdergemeinde, da sind viele, 1700, mit ihrem Sarg nach Afrika gegangen, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Erste große Missionswelle. Und dann sagt man, oh, unglaublich, was da dahinter steckt. Aber wenn es ohne Liebe ist, nicht, dass es immer so wäre, aber wenn, dann sagt Gott aus seiner Perspektive, Leute, dann bringt es nichts. Es muss eine dienende Haltung haben, wo ich den Nächsten sehe und ihm das Wertvollste geben möchte. Was machst du jetzt damit oder wie kannst du das umsetzen? Mit dem Körper, wie es hier in diesem Text jetzt heißt, oder mit dem Geld, dem anderen dienen. In der Liebe, in der Familie dienen, da wo es Möglichkeiten hat. Das fängt ja am Tisch schon an, beim Frühstück. So, naja, das Glas und Teller muss erst zu mir. Oder der Vater kriegt die Wurst. Keine Ahnung, was es ist, gell? Also da und da, ich, mir, meins, ich zuerst. Oder schaue ich, was braucht der andere? Gucke ich mal rüber und sehe, ey, der braucht gerade die Butter. Und dann nehme ich sie und schiebe sie ihm hin, bevor der fragt. Was zeigt es? Ich diene, ich suche den anderen. Und auch beim Sitzen, je nachdem. Also ich hätte noch ein bisschen Platz, so. Aber wenn ich so sitze, dass alle immer vorne an meinen Füßen vorbei müssen, nur damit ich den besten Blick habe, ja, ist das liebevoll? Da kann man noch reinrutschen in die Mitte. Also wer einen Platz braucht, irgendwie für die Augen oder für die Ohren, das ist ja gut. Aber dass ich den anderen suche und schaue, wie kann ich Liebe geben? Auch im Gottesdienst oder wo ich eben bin. Auf der Arbeit, da sagt mir auch mal ein guter Christ, die anderen wollen immer bloß, dass ich den Kaffee hole. Das mache ich nicht. Wer bin ich denn? Sag ich, wer bist du denn? Lebst du für dich oder bist du ein Diener Christi? Was hat er denn gemacht? Er hat sich zum Fußabtreter für alle gemacht. Arno Backhaus hat es mal gesagt, Gott ist ziemlich heruntergekommen in Jesus Christus. Ganz runter auf die Erde. Der hat sich nicht aufgeblasen vor uns, sondern das ist doch das Wesentliche, dass wir auf Christus schauen und von ihm lernen, wie wir lieben können, wie wir lieben sollen. Und was ist jetzt mit denen, wo man sagen kann, diese ganzen tollen und großen Gaben mit Weisheit, Erkenntnis, einer tollen Stimme und Sprache, viel Geld oder Opferbereitschaft, das haben wir alle gar nicht mehr. Was ist mit denen, die sagen, ach, ich bin zu alt, zu arm, zu unbegabt? Gibt es für die keine gute Nachricht? Vielleicht ein Beispiel erzählen von einem Gottesgelehrten, Twesten heißt er, der beschreibt, wie er seinen sterbenden Freund besucht. Und wie er da am Sterbebett ist, bei diesem alten Kameraden, da sagt der Kranke im Bett, warte, ich kann nicht mehr sehen, ich kann nicht mehr hören, ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann nur noch lieben. Wisst ihr, das ist das Gute an dieser Botschaft, wo Gott sagt, alle Gaben bringen dir nichts ohne Liebe. Dass du für Liebe keine großen Fähigkeiten brauchst. Selbst wenn du nichts mehr kannst, lieben kannst du. Im Blick auf Jesus Christus. Er ist es, der diese Liebe vorgelebt hat und der uns herausfordert, dass wir Liebe leben für den Nächsten. Dass wir den anderen suchen. Ihm dienen wollen, nicht uns selber. Ich habe mich so gefreut, bei uns kam eine neue Familie mit in die Gemeinde und dann nach einer Weile spricht man auch und fragt, sag mal, was liegt dir eigentlich am Herzen, was möchtest du gern tun hier für die Gemeinde? Sagte, ich hätte gern die Gemeindeliste, ich möchte beten, jeden Tag für alle Leute. Da denke ich, oh, du meine Güte. Was für ein Dienst, was für eine Liebe, etwas zu machen, das keiner sieht. Na gut, die Früchte davon werden bestimmt alle sehen und sich wundern, wo das herkommt, was da passiert ist. Oder einfach in Kleinigkeiten, ein Anruf, um jemanden in Liebe zu begegnen. Eine Karte schreiben, ob jemand Geburtstag hat oder sonst irgendwas passiert ist. Einfach suchen, die Liebe, die wird sich immer einen Weg finden. Man sagt es beim Wasser. Wasser hat einen kleinen Kopf, gell? Das findet immer irgendwo einen Weg durch, auch wenn es viele Hindernisse gibt. Und so darf die Liebe in unserem Herzen sein, wo Jesus sagt, oder Paulus erklärt es, die ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen, die wird einen Weg finden, wenn ich das möchte, um anderen zu dienen, auch wenn ich nicht begabt, nicht groß und stark oder reich bin. Die Liebe, die findet einen Weg. Ein Kapitel vorher, bevor Paulus das hier schreibt, da wirft er den entscheidenden Blick. Wer ist eigentlich diese Person, die diese Liebe hat und diese Liebe gibt? Und er macht deutlich, dass es hier um Jesus selber geht. Jesus selber ist diese Liebe, denn das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Daran erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir auf Jesus schauen, sagen, er ist derjenige, der all das, was er getan hat, aus Liebe gemacht hat. Und bei Jesus sehen wir eben auch, dass Liebe immer etwas mit Sterben zu tun hat. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, sagt Gottes Wort. Liebe hat immer was mit Sterben zu tun. Georg Müller wurde mal gefragt, wie das eigentlich kommt, dass er so viel Großartiges erleben konnte. Und er hat gesagt, wisst ihr, es gibt einen Tag, an dem Georg Müller gestorben ist. Und dann zählt er auf. Ich bin gestorben, meine Meinungen, meinen Wünschen, meinem Willen. Ich bin gestorben der Welt, bin gestorben dem Lob und der Kritik. Ich will nur noch tun, was Gott gefällt. Und das macht Lieben so schwer. Deshalb ist es so einfach, sich selbst zu lieben und das zu tun, was mir hilft, die Zügel stramm zu halten, damit es nach meinem Willen vorwärts geht. Denn wenn ich den Nächsten suche, dann kann es wie ein Todesstoß sein für mich. Lieben hat was mit Sterben zu tun, egal ob es in der Ehe ist, in der Familie, in der Gemeinde oder wo auch immer ich bin. Denn wenn ich den anderen suche, dann muss mein Platz niedriger werden. Und Leute, das können wir nicht. Das kannst du nicht und das kann ich nicht. So eine Liebe aus uns herausquetschen. Denn wenn Druck drauf kommt auf unser Leben, da kommt meistens nichts Gutes raus. Zeigt sich nur das, was drin ist. Rausquetschen können wir es nicht. Aber wir können in der Liebe Jesu baden, indem wir ihn anschauen, was er am Kreuz gemacht hat, uns bewusst machen, was für eine Kraft der Auferstehung er gezeigt hat. Das ist die einzige Hoffnung, die einzige Richtung, wo es hingehen kann, dass wir uns Jesus anschauen. Wenn ich regelmäßig in den Stall gehe, das langt doch schon, wenn ich einmal da bin, wonach rieche ich, wenn ich rauskomme? Je nachdem, nach Rinde oder nach Schweine, gell? Und so sind auch wir herausgefordert, dass wir nah an Jesus dran sind. Das Kreuz nicht vergessen. Das Abendmahl ist eine Möglichkeit, um in seiner Liebe zu baden, wenn ich es mir wirklich bewusst mache. Sag ich, oh Jesus, unglaublich. Du bist gestorben, damit ich leben kann. Und dann, Paulus, deine Logik ist im Galaterbrief die, ist ja klar. Dann ist alles, was ich jetzt noch leben will, das lebe ich für ihn, weil er alles für mich gegeben hat. Das, was er hier in diesem Kapitel sagt und uns deutlich macht, es ist gut, wenn du dich einbringst, wenn du Dinge tust. Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Da können wir uns selber prüfen, wo wir stehen, wozu wir Dinge tun oder auch nicht. Und dann wollen wir aber auf Jesus schauen, uns bewusst machen. Er hat alles gegeben, um uns seine Liebe zu zeigen und auch zu schenken. Und da, wo ich nah an ihm dran bin und sage, ja, Jesus, mein Leben soll dir gehören, da dürfen wir uns in Christus für gestorben halten und sagen, Jesus, du sollst leben durch meine tätige Liebe, die ich in der Familie, am Arbeitsplatz und hier in der Gemeinde nach außen zeigen möchte. Dazu darfst du dich heute entscheiden, sagen, Jesus, hilf mir, ein Stück mehr zu sterben, damit du etwas mehr leben kannst in mir, zum Nutzen für meine Nächsten. Amen.